Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer neuen Episode von Rechtsgelesen, dem rechten Kultur-, Literatur- und Szene-Podcast des Jung Europa Verlags. Heute sitze ich wieder hier mit meinem geschätzten Kollegen, dem Jung Europa Autor Volker Zierke. Volker, guten Morgen.
Hallo.
Und auf der anderen Seite des Mikrofons meine Wenigkeit, der Verlagsleiter Philipp Stein. So, liebe Freunde, zunächst erstmal Prost. Ah, passend zu unserem heutigen Thema hätte ich jetzt eigentlich, ich glaube, Johnny Walker trinken müssen. Ja. Ich glaube, der kommt häufiger im Roman mal vor. Wir sprechen über das, ja, man darf sagen, neue, eines der neuen Werke aus dem Verlag Antaios, nämlich Hubert E. Gilberts Larissa, der, ja, möglicherweise, das werden wir heute besprechen, inoffizielle Nachfolger von Laternenpfähle warten, ebenfalls logischerweise von Hubert E. Gilbert, das wir hier im Podcast schon besprochen haben, ziemlich kontrovers besprochen haben. Ihr findet die Episode selbstverständlich hier im Archiv auf der Internetseite oder wo auch immer ihr unsere tolle Sendung anhört, werdet ihr diese Folge finden können, diese Episode. Und wir sprechen eben, wie gesagt, heute über Larissa. Tja, vielleicht vorweg das verliegerische Volker, ja, damit die Menschen wissen, worum es geht. Wir haben es hier mit einem gebundenen Hardcover zu tun. Mit 304 Seiten. Es handelt sich um einen Roman mit einem sehr kurzen, aber aus meiner Sicht sehr informativen und guten Nachwort von Dr. Erik Lehnert. Das Buch hat ein schönes rotes Lesebändchen, farbige Vorsatzseiten, ist in einen Schutzumschlag gehüllt, den ich wie immer selbstverständlich schon entfernt habe. Ich habe aber hier nochmal das eingeschweißte Exemplar liegen. Also wir haben es hier mit einem grauen, recht ästhetischen, möchte ich meinen, Schutzumschlag zu tun. Das Buch macht insgesamt einen, ja, sehr anständigen, verlegerischen, hochwertigen Eindruck. Tja, aus welcher Schrift es jetzt gesetzt ist, ist, glaube ich, egal. Ist eine Neuauflage von 1930. Mhm. So ist 1930 das erste Mal erschienen, auch wenn es früher spielt. Und hat jetzt, wie auch schon sein inoffizieller Vorgänger Laternenpfähle warten im Verlag Antaios, eine Neuauflage erlebt. Das Buch ist nicht ganz umsonst äußerlich nahezu identisch, sehr ähnlich zu Laternenpfähle warten. Es ist fast genauso dick. Es hat eine ähnliche, fast gleiche Umschlagsfarbe. Also wenn du die beiden nebeneinander stellst, sieht im Regal schön aus und sieht auch so aus, als hätten die was miteinander zu tun. Das ist sicherlich kein Zufall. Ja, ansonsten, ich weiß nicht, ob wir noch was sagen müssen zu Hubert Ernst Gilbert. Haben wir, glaube ich, in Laternenpfähle warten ziemlich ausführlich getan.
Ist auch irrelevant, weil im Prinzip der Erzähler deckungsgleich ist mit Gilbert. Wie schon in Laternenpfähle warten, haben wir es da mit einem sehr autobiografischen Roman zu tun, auch wenn zumindest implizit im Nachwort von Dr. Erik Lehnert eben rüberkommt, dass Gilbert selber nicht im Nahen Osten war, wo sozusagen die zweite Hälfte des Buches Larissa spielt. Mhm. Wir fangen eigentlich wieder an, wo wir in Laternenpfähle schon warten, nämlich sozusagen im Deutschen Reich nach dem Ersten Weltkrieg. Ein bisschen später setzt die Handlung ein. Also man könnte jetzt sagen, es ist tatsächlich ein Nachfolger von Laternenpfähle warten, nämlich ja, ich glaube 1922. Und
beginnt die Handlung.
Genau. Ja. Und weil Laternenpfähle warten ja während des Ruhrkampfes 1920 gespielt hat, schließt es sozusagen damit an, wo sich die Lage schon etwas konsolidiert. Und im ersten Drittel des Buches geht es dann hauptsächlich darum, auch so vom Vibe sehr ähnlich zu Laternenpfähle warten, nämlich dass der Protagonist, der Erzähler, irgendwas machen will, irgendwas richtig Deutschnationales will er machen. Da bietet sich der Kampf gegen die Polen an, die er nicht sehr gut leiden kann. Das an verschiedenen Stellen auch rauskommt, was er von unseren Freunden im Osten hält und sich dort eben im Kampf engagieren will und feststellt, dass die deutsche Bürokratie, aber auch die nationalen Kreise, die natürlich eng verknüpft sind mit der Industrie, lieber am Geld interessiert sind und in der zweiten Hälfte des Buches verschiebt er dann seinen Aktivitätsbereich erst Richtung Ostpreußen, dann Richtung Moskau und dann eben, wie gesagt, in den Nahen Osten ins heutige Usbekistan. Mhm.
Ganz grundsätzlich, ich habe im Vorfeld des Podcasts nochmal mit unserem lieben Freund und Jungeuropa-Autor Benedikt Kaiser über das Buch gesprochen, denn ich nehme an, als du es begonnen hast und diese ganzen nationalbolschewistischen Elemente dort waren, musstest du vielleicht auch eine Sekunde an unseren verehrten Kollegen Kaiser denken. Zumindest war es für ihn, wir werden ja nachher zu unserem persönlichen Fazit kommen, aber das darf man, glaube ich, schon vorwegschicken. Er war sehr begeistert vom Roman, nicht zuletzt natürlich aufgrund dieser sehr starken nationalbolschewistischen, man darf vielleicht sogar sagen, roten Elemente im Buch.
Ja.
Und er sagte was sehr Interessantes, was du aber auch schon logischerweise hast anklingen lassen, dass das Buch zunächst erstmal so ein bisschen das Randständige und Abenteuerliche in der konservativen Revolution verkörpert. Wir haben ja im Nachwort von Lehnert auch diese Anspielung, diese Entschlüsselung, diese Anspielung auf diesen Juni-Club, in dem ja auch Arthur Müller-Vandenbrugg verkehrt, der ja dann sozusagen auch hier seinen Star-Auftritt irgendwie hat, auch unter anderem Namen, aber das kann man im Nachwort eben sozusagen entschlüsseln. Und die konservative Revolution, so man sie denn überhaupt als Denkströmung, Bewegung, was auch immer greifen möchte, so wie Armin Mohler es getan hat und Karl-Heinz Weismann und Benedikt Kaiser in einer gewissen Weise ausgeführt und präzisiert haben. Es gibt ja einen Streit darum, um das kurz vorwegzuschicken, ob es diese konservative Revolution als einheitliches oder mehr oder minder einheitliches Denkgebäude überhaupt gab oder ob das ein Kunstgriff von Armin Mohler war. Unabhängig davon gab es eben, ja, wie soll man sagen, abseits des NS ist falsch, aber es gab eben diese oder verschiedene Denkströmungen, die man als konservative Revolution gefasst hat. Und da verkörpert sozusagen Gilbert und auch sein Protagonist, von dem wir ja gehört haben, dass er relativ deckungsgleich ist, so ein bisschen eine mehr oder minder randständige Position, nämlich so diese fast schon anarchistische, abenteuerliche Type, ja, die also gar nicht so sehr an Politik tatsächlich interessiert ist, an Inhalten, an weltanschaulichen Fragmenten, an Theorie vor allem, sondern der vor allem irgendwie so ein Hallodri, Haudegen, Hau drauf ist. Da muss ich sofort an diese etwas gekünstelten Dialoge, möchte man sagen, denken, die er am Ende mit der GPU führt, wo er sozusagen den zwei jüdischstämmigen Ungarn dort in der GPU-Zentrale praktisch in so eine Art Wutanfällen als fast schon cowboyartige Sheriffsperson solche Sätze um die Ohren haut, als nichts zu schreckender Draufgänger. Das ist so ein bisschen so eine Position innerhalb der konservativen Revolution.
Wenn man jetzt noch dazu sagen, dass GPU keine Tankstelle ist, sondern der sowjetische Geheimdienst, der Nachfolger der Tscheka, der zaristischen Geheimdienst und Vorläufer des KGB und heute FSB.
Ja, richtig. Und Benedikt hat ein schönes Wort reingeworfen, Volker, das ich gleich mal sozusagen zur Diskussion stellen möchte.
Sehr gerne.
Das Wort Rastlosigkeit. Also er sagt, für ihn ist der Protagonist im Buch Ilgen. Ja, in Laternenpfähle warten haben wir es ja mit einem Herrn Strieder zu tun, hier haben wir es mit einem Herrn Ilgen zu tun. Also diese Rastlosigkeit als Dauerzustand, nicht nur des Protagonisten, sondern einer nicht ganzen Generation, aber eines Teils seiner ersten Weltkriegsgeneration, die sozusagen zurückkehren in dann die Weimarer Republik und dort treffen auf alte Weggefährten unter anderem, also man darf sagen Nationalisten, Soldaten, Frontkämpfer, die sich mit den herrschenden Verhältnissen arrangiert haben und nicht nur arrangiert haben, sondern die einen Weg gefunden haben aus den herrschenden Verhältnissen, die ja aus Sicht des Protagonisten durch und durch antideutsch sind, deutschfeindlich, westlich, kapitalistisch, das ist auch mehrfach im Roman Thema, die sich damit sozusagen arrangiert und die da Großkarriere machen als windige Kaufleute, die im Grunde genommen alte Kameraden und das Volk am Ende ausbeuten für den eigenen Profit, während es den anderen eben schlecht geht und vor allem an Anerkennung, Arbeit und Aufgabe fehlt. und die gemeinsame Sache machen mit verschiedenen Arten von deutschen und nicht deutschen Kaufleuten.
Ja.
Und in an vielen Stellen des Romans, also vor allem in diesem ersten Teil, man kann ihn vielleicht sogar dritteln gewissermaßen, in dem allerersten Teil des Romans, wo er noch so als so eine Art Weltkriegslandstreicher durch die Straßen zieht und eine Anstellung sucht und nicht weiß, wohin mit sich, da trifft er ja auf verschiedene Kaufleute, alte Kameraden und so weiter, die sehr ausführlich porträtiert werden. Und wo vor allem, und das ist auch noch ein zentrales Wort, Ekel. Ein Ekel vor allem vor seinen ehemaligen Kameraden, vor Kaufleuten immer wieder sehr stark zum Ausdruck kommt. Und da mache ich vielleicht sogar drei Begriffe mal drauf. Rastlosigkeit, Ekel und Unversöhnlichkeit. Das könnte man vielleicht als Triumvirat sozusagen über den ersten Teil dieses Romans pinseln.
Ja, ich würde es aber deiner Analyse jetzt nicht zustimmen, dass er theoriefeindlich wäre in irgendeiner Art und Weise, weil ich eigentlich finde, dass er, also Ilgen, durchaus differenziert ist, eben auch differenzierter als die meisten seiner Zeitgenossen, eben insoweit, dass er als deutschnationaler Offizier des Alten Reiches auch mehrmals eben zu Protokoll gibt, dass er sozusagen um die Monarchie nicht trauert, dass er auch kein Problem hat, sozusagen mit in der Roten Armee zu dienen, was er eben zum Zeitpunkt des Buches schon einmal getan hat, nämlich im Feldzug gegen die Polen, 1920 war das, glaube ich, der dann vor Warschau gestoppt worden ist, was dann eben sozusagen die Gründung des Polens nach sich gezogen hat. Das ist ja sozusagen schon mal ein untypischer Werdegang, aber er baut es sozusagen auch mehrmals im Verlauf des Romanes aus, in der eben bekundet, dass er lieber mit den Russen, egal ob es jetzt Zaristen oder eben Sowjets sind, sich verbünden würde, als sozusagen jetzt, was eben das vorherrschende Gefühl dieser Rechten übrigens genauso wie heute ist, doch lieber so eine Art, also Hauptsache gegen die Roten, Mentalität, die er eben strikt ablehnt. Und das halte ich schon für relativ differenziert. Und das ist ja auch das, was schon Laternenpfähle warten zu was Besonderem gemacht hat, was auch Larissa so ein bisschen rausstechen lässt aus diesen sehr, sehr vielen Freikorps-Romanen, die es ja durchaus gibt, dass eben der Strieder bzw. Ilgen eine andere Position dort bezieht. Natürlich auch unter so einem Rauditum, Abenteuertum, was ja auch immer leicht ins Nervige abkippt, weil er natürlich alles durchschaut hat und alles besser weiß und bla 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 und das auch seinen Zeitgenossen dann ständig unter die Nase reibt. Aber es ist eine ganz andere Perspektive als eben die gewohnte Freikorps-Perspektive.
Ja, da würde ich dir uneingeschränkt zustimmen. Also es ist schon so, dass der Roman und damit auch der Verfasser, der Autor, da in gewissen Punkten schon differenziert ist. Vielleicht nochmal zu dem Wort Theorie. Worum es geht, wir haben es jetzt hier nicht mit Edgar Julius Jung zu tun. Wir haben es jetzt hier nicht mit einem Autor zu tun, der ein 700 Seiten langes Werk geschrieben hat, in dem er den neuen Ständestaat ausarbeitet. Wir haben es hier nicht mit jemandem zu tun, der in einem Theoriewerk die neue Ordnung nach der Weimarer Republik aufbaut. Vielleicht präzisiert das meine Aussage von eben insoweit, als das, was natürlich mitnichten hier mit einem Trottel zu tun haben, der einfach blind irgendwo hinrennt und irgendwas tut und keine Ahnung von nichts hat, das ist selbstverständlich nicht gleichbedeutend mit, das ist kein Theoretiker. Der ist wie viele Zeitgenossen und auch Frontsoldaten dieser Zeit durchaus gebildet, hat durchaus eine starke Meinung und kann differenzieren, aber das möchte ich schon meinen, dass er eben im klassischen Sinne kein Theoretiker ist. Er hat nicht umsonst diese Romanform gewählt, um das auszudrücken. Und ich glaube nicht, dass ihm jetzt in irgendeiner Weise eine differenzierte Art von neuem Staat vorgeschwebt hat, sondern es basiert schon sehr viel auch auf Gefühl.
Ja, auf Gefühl zweifelsohne, aber sein Gefühl ist halt eben insofern fundiert, als dass er nicht sozusagen so einer Theorie dann anfängt, der Feind meines Feindes ist mein Freund, was eben sozusagen ja auch die Freikorps dann in die Hände der Industrie und des Reaktionären sozusagen getrieben hat und auch der Demokratie in der Weimarer Republik, sondern er ist jemand, der das reflektieren kann. Das ist ja der erste Drittel des Buches, dass er sehr wohl merkt, dass die alten Frontkämpfer sich der Industrie und der Demokratie da ja, zum Steigbügelhalter derjenigen werden, wo er eben tatsächlich lieber die Revolution sehen würde, auch von seiner Sicht aus eben eine rote Revolution, die ihm doch immer noch lieber wäre, als mit diesen konservativen und liberalen Kräften zusammenzuwirken. Und aus dem Gefühl raus geht er dann ja auch nach Moskau und in den Nahen Osten. Da geht es dann nicht mehr um Politik, auch wenn das natürlich offensichtlich lieber ist, die Rote Armee. Aber hauptsächlich geht es um eine Frau. Das ist ja sozusagen
ja, der Aufhänger. Ja, zumal er ja bis ganz zum Schluss des Buches, so viel darf man, glaube ich, vorausschicken, immer wieder zu Botkin, der ja so eine Art fast schon väterlicher Freund ist,
ja.
Der ja Kommunist ist und im Dienste Trotzkis unterwegs ist, also des Kriegsministeriums in diesem Fall. Trotzki hat zu dieser Zeit ja das Kriegsministerium geführt. Er sagt immer wieder, lass mich mit deinem kommunistischen Geschwafel in Ruhe, ich bin kein Kommunist, ich bin deutscher Nationalist. Mhm. Das sagt er. Und da gibt es ganz interessante Szenen, die dann doch durch und durch politisch sind, nämlich als er den Bolschewismus analysiert. Das finde ich eine sehr, sehr interessante Sache, wo ja Botkin versucht, ihn davon zu überzeugen, dass der Bolschewismus eine internationale Revolution ist, die ja sozusagen das Nationale hinter sich gelassen hat, den Imperialismus, meinetwegen auch den Chauvinismus hinter sich gelassen hat, um sozusagen die Welt zu befreien von der Unterdrückung und die Selbstbestimmung wieder einzuführen und so weiter und so fort. Wir alle kennen das selbstverständlich, die Lehren des Bolschewismus oder die Versprechung des Kommunismus, wie auch immer. Und er sagt dann ja ganz oft im Roman, und da kommt vielleicht schon so ein bisschen zu tragen, was du gerade auch ausgeführt hast, von wegen, er kann sehr stark differenzieren. Er sagt dann immer auf so eine halb betrunkene, haudegen Art, lass mich mit diesem Schwachsinn in Ruhe. Am Ende ist euer Bolschewismus nun anderer Begriff für russischen Imperialismus.
Ja.
Und das ist auch gut so.
Ja.
Also er ist jetzt kein Pazifist, logischerweise, der irgendwie sagt, was weiß ich, im Sinne des Ethnopluralismus darf kein Land das andere erobern oder so, ja, um das mal ein bisschen polemisch auszudrücken, sondern es ist ihm eigentlich vollkommen egal. Er sagt, es gibt ein Recht auf russischen Imperialismus, es gibt ein Recht auf deutschen Imperialismus, es gibt das Recht auf Selbstbehauptung, auf Nationalstolz, auf was auch immer. Und er ist eben als Art von Söldner, muss man sagen, schon in dem Falle ja, in den Diensten der Roten Armee. Ein Stück weit natürlich auch, und das gehört auch zur Wahrheit in diesem Roman, weil es nicht anders geht, ne? Also hat sich die Brücken in Deutschland natürlich abgebrochen, indem er eben so unversöhnlich war und bei den Geschäftemachern nicht mit eingestiegen ist. Das wird ja praktisch im Roman als hehres Charakterideal beschrieben, diese Unversöhnlichkeit, dieses ich mach da nicht mit, ich verarsche meine Landsleute nicht als windiger Kaufmann und verkaufe ihnen was weiß ich, mit falschen Provisionen dies und jenes, sondern ich bin, ich bleibe mir treu. Und ein bisschen musste er auch nach Russland dann. Aber du hast jetzt das entscheidende Stichwort schon genannt. Wir haben es jetzt geschafft, fast 20 Minuten zu sprechen, ohne jene Person zu erwähnen, die ja für das Buch namensgebend ist, nämlich Larissa Werner, eine in Deutschland aufgewachsene, ich glaube, Baltin ist es im Roman, oder?
Ja.
Die glühende Kommunistin ist. Und in die er sich verliebt, das darf man, glaube ich, so sagen.
Ja, es ist angelehnt an die real existierende Larissa Reisner, die zeitweilige, wie sagt man so
schön, Konkubine.
Ficke von Karl Radek, der auch eben verschlüsselt im Roman auftritt. Und also ein Funktionär in Moskau. Und
ein deutscher Funktionär, ja.
Genau, und sie trifft ihn erst in Berlin und später ist sie auch der Grund, warum er nach Moskau geht wieder und schlussendlich in den Nahen Osten, wo auch sie eben mit geheimem Auftrag sozusagen hingereist ist damals, um ja, den Angriff der Sowjetunion dagegen Aufständische im Nahen Osten, also im heutigen Usbekistan, anzuführen, wo er dann General wird.
Sie landet ja im Laufe des Buches in Kabul, in Afghanistan. Das ist tatsächlich auch in der Realität so gewesen. Also es gibt, wie Dr. Erik Lehnert ausführt, schon starke Parallelen zwischen Larissa Werner und Larissa Reisner, obgleich sehr viele Details doch dann komplett anders sind. Also ja, Gilbert hat sich sozusagen eine eigene Larissa erschaffen, für die er ein reales Vorbild hatte, die aber, woraus er sozusagen eine eigene Figur gemacht hat in seinem Roman. Und ja, neben dem ganzen politischen, abenteuerlichen, kämpferischen, kriegerischen, politisch, analytischen, meinetwegen was auch immer, was sozusagen vor allem in dieser Zeit der Weimarer Republik dort zum Tragen kommt, spielt dann eben ab einer relativ späten Rolle im Roman, glaube ich, erst.
Ja.
Also man muss bestimmt, ich weiß es jetzt nicht mehr aus dem Kopf, aber bestimmt 100 der 300 Seiten bewältigen, bis die das erste Mal auftaucht. Ne?
Ja. Und selbst dann dauert es bis Seite 200, bis die dann auch mal dauerhaft da ist.
Genau, also sie ist so ein ständig auftauchender Schatten, ja, der als Motivation und fast schon Lebenszweck am Ende von Ilgen dient. Und
ein MacGuffin.
Ja, es gäbe da einige schöne Vergleiche, glaube ich. Aber das ist eigentlich eine Sache, ich weiß nicht, wie du das selber als Romanautor gelungen findest, diese Liebesgeschichte. Liebesgeschichten sind ja eine durchaus schwierige Angelegenheit. In deinem zweiten Buch Ins Blaue gibt es ja möglicherweise auch eine Liebesgeschichte.
Ja, im ersten doch auch.
Im ersten doch auch, aber verschiedene Liebesgeschichten.
Ja.
Das heißt, du bist selber jemand, der Liebesgeschichten eingeflochten hat, Damen des Hauses. Ich weiß nicht, wie es in deinem dritten Buch sein wird. Volker, gibt es dort auch eine Liebesgeschichte?
Natürlich.
Natürlich, was sonst? Gehört irgendwie dazu. Ne? Wie findest du die gelungen?
Ach, ich finde die eigentlich jetzt nicht ganz verkehrt. Eigentlich ist diese Larissa auch im echten Leben eine sehr interessante Person.
Mhm.
Ich finde es nicht verkehrt. Es ist einfach, wenn wir jetzt schon beim persönlichen...
Nee, sind wir noch nicht. Lass uns ruhig noch.
Meine persönlichen Meinung sind, es ist einfach sehr zäh an manchen Stellen.
Ja, auch diese Liebesgeschichte.
Ja, es ist, zieht sich halt wie Kaugummi so ein bisschen. Ne? Es ist jetzt nicht so, dass es jetzt irgendwie eine wilde Liebschaft ist und er folgt ihr dann nach Moskau, sondern das wird dann über mehrere Seiten und Dutzende von Seiten dann so gezogen, bis es dann endlich mal so weit kommt. Und er schreibt dann oft nur Briefe, weil sie nicht da ist oder sonst wo ist. Das fühlt sich natürlich an manchen Stellen dann immer so ein bisschen blutleer an.
Na, die Frage ist ja aber auch, ob das nicht ein interessantes Stilelement in der Hinsicht ist. Man könnte ja auch die berechtigte Frage stellen, ob Larissa Werner mit unserem lieben Ilgen, Hauptmann AD Ilgen, nicht auch ein gewisses Spiel treibt. Also es macht ja im Laufe des Buches, besonders an den späteren Stellen, als er dann vom Malaria-Fieber befallen ist, den Eindruck, dass sie sich relativ rührend um ihn kümmert. Aber also ich habe mir immer die Frage gestellt, und es stellt sich durchaus die Frage, ob Gilbert das nicht möglicherweise sogar bewusst eingebaut hat oder ob ich das nur so gelesen habe, dass es da immer so eine Ambivalenz gibt. Auf der einen Seite hat man in manchen Szenen den Eindruck, sie ist tatsächlich emotional auch zu ihm hingezogen.
Ja.
Also dass man sagt, sie erwidert seine Liebe sozusagen auf eine vergleichsweise zurückhaltende Art. Man darf, glaube ich, verraten, es kommt dort zu keinen mehr oder minder anzüglichen Handlungen zwischen den beiden, außer einem unfreiwilligen Kuss auf die Zähne, wie es im Buch so schön heißt. Auf der anderen Seite könnte man auch mutmaßen, vor allem wenn man den realen Hintergrund von Larissa Reisner mal liest, dass es sich hier um eine, wie durchaus öfter von den Sowjets eingesetzte, sehr intelligente, hübsche Frau handelt, die eigentlich dazu dient, ihn bei der Stange zu halten hinsichtlich des Kampfes, der für die Sowjets dort sehr wichtig ist in Usbekistan. Also sie wollen ja verhindern, das darf man, glaube ich, noch dazu sagen, wenn wir auf den zweiten Teil mal des Buches so ein bisschen übergehen wollen, dass sich so eine pan-arabische, pan-muslimische Allianz dort bildet zwischen verschiedenen Turk-Völkern und anderen Völkern dort, die sozusagen dann für den Sowjeteinfluss in dieser Region in Asien dort zum Problem hätten werden können.
Ja.
Also man wollte dort Einfluss gewinnen, militärisch wie auch politisch als Sowjetrepublik, was ja dann auch passiert ist. Es wurden dort verschiedene Sowjetrepubliken gegründet. Man hat also dort diese ganzen Völkerschaften, Paschas, Mogule, was auch immer, wie sie alle heißen, Stämme, die es dort zu der Zeit noch gab, niedergeschlagen, teilweise befriedet und befreundet, teilweise ausgelöscht. Und mich hat immer diese Frage begleitet, ist diese Larissa Werner nicht eine von Trotzki oder einer anderen russischen, sowjetischen Seite eingesetzte Agentin, die im Grunde genommen dazu dient, Ilgen in der Roten Armee zu halten. Weil sie insistiert ja immer ganz offensiv, dass sie ihn erst lieben könnte, wenn er wirklich Kommunist geworden sei und nicht nur eine Art Söldner. Ich weiß nicht, wie du das gelesen hast. Ob das bei dir auch ein Thema war
im Kopf? Eher unterschwellig, aber auch, weil ich nicht denke, dass sich das sozusagen gegenseitig ausschließt, sondern Larissa ist ja sozusagen eingesetzt als klassische Femme fatale, sozusagen, als jemand, der den Erzähler da in einiges Ungemach stürzt, nämlich in diesen Krieg im Nahen Osten, wo er vorher wahrscheinlich nicht gelandet wäre. Aber wie das bei so Borderline-Frauen eben so üblich ist, ist es eben, glaube ich, nicht so, dass die jetzt rein funktional denkt, sondern wahrscheinlich tatsächlich was an ihm leiden kann. Aber es ist sozusagen durch die Handlung jetzt nicht ausgeschlossen, dass sie auf höheren Befehl handelt.
Du charakterisierst die so als so eine Borderline-Frau, ja? Finde ich interessant.
Weil alle Frauen, die mit Politik zu tun haben, sind Borderline, oder?
Naja, es ist bei ihr so, also wie gesagt, man muss die große Frage stellen, inwiefern Larissa Reisner, also die echte Person, dort Vorbild gestanden hat für Gilbert. Es ist klar, dass sie Vorbild gestanden hat, aber es wird ja im Nachwort gemutmaßt, dass er sie nie getroffen hat. In seinem ganzen Leben. Das heißt, er kann sie nur gekannt haben aus den üblichen Propagandasendungen, Presseveröffentlichungen, Büchern, die sie geschrieben hat als Journalistin und so weiter. Und ja, die Frage ist, ob nicht die echte Larissa Reisner und möglicherweise auch Larissa Werner einfach eine unfassbar knallharte, blutrünstige Revolutionärin war. So wird sie ja von Erik Lehnert im Nachwort beschrieben, aufgrund verschiedener Quellen. Also eine Frau, die für ihre politische Überzeugung und Grausamkeit bekannt war. Also die an der Front sozusagen trotz ihrer weiblichen Züge, ihrer Schönheit keinerlei Kompromisse gemacht hat. Also die hat vermutlich schneller die Leute an die Wand gestellt als jeder russische Revolutionär oder Pseudorevolutionär. Ich sage ja immer gerne, wenn Frauen den Zweiten Weltkrieg geführt hätten, dann gäbe es auf der Erde kein Leben mehr. Davon bin ich überzeugt. Und Larissa Werner ist also so eigentlich die Henkerin von Moskau. So kann man schon fast sagen. Das typische Bild der wahnsinnigen Revolutionärin irgendwo. Und da stelle ich mir jetzt so die Frage, wie du sie charakterisierst, ist interessant. Oder ich habe das wirklich in dem Buch eigentlich so gelesen, das ist eine Frau mit einem Auftrag und die würde auch die Liebe notfalls opfern, um eben den Auftrag Trotzkis in Kabul durchzuziehen. Was sie im Endeffekt vielleicht auch tut, ne?
Ja, weiß ich nicht. Habe ich jetzt nicht so stark rausgelesen. Was bei mir schon präsent war, ist, dass diese Larissa schlauer ist als das, was sie zu Ilgen sagt, weil die auch immer wieder abwesend ist, so ein bisschen Gandalf-mäßig, also den Leuten irgendwie was hinschmeißen, wo sie hingehen sollen und sich dann selber wieder verpissen, damit die Leute es dann in der Abwesenheit erledigen. Das kam schon so ein bisschen rüber, aber darüber hinaus, wie gesagt, das ist vielleicht auch meine persönliche Erfahrung, das wäre vielleicht auch ein ganz interessanter Kaplakenband für den Nils Wegner mal zu schreiben, Borderline bei rechten Frauen, weil es einfach grundsätzlich so ist, dass Frauen, die in der Politik sind, schon was Komisches anhaftet.
Ja.
Das soll jetzt keine Beleidigung sein. Ich weiß, dass sehr, sehr viele Frauen Zirkelleser und vor allem Käuferinnen sind. Deswegen möchte ich jetzt nicht das ausweiten. Aber es ist schon.
Könnt mal in die Kundendatei gucken, Volker.
Deswegen gehe ich auch davon aus, dass viele diesen Podcast hören.
Ja, selbstverständlich.
Aber es ist einfach.
Der Lucreta-Podcast.
Ja,
offiziell.
Wäre auch ein geiler Titel für den Roman gewesen. Aber es ist schon so, dass was treibt Frauen an, in die Politik zu gehen? Ich glaube, bei der Larissa Reisner war es so, dass schon der Vater so ein Frühsozialist im Zahnreich war und dann auch fliehen musste vor eben der zaristischen Verfolgung. Dass das natürlich prägend ist, also ohne der jetzt gleich sozusagen eine Geisteskrankheit deswegen unterstellen zu wollen, dass es einfach eine persönliche Prägung ist, die sie dann sozusagen dann auch nach dem Tod ihres Vaters in die Politik getrieben hat. Aber es ist natürlich schon merkwürdig, auch vor dem Hintergrund, dass man eben weiß, dass sie die Geliebte von Karl Radek war, dass der, wie gesagt, auch im Buch auftaucht, dass sie auch wahrscheinlich dessen Geliebte war, dass es da eben eine Verknüpfung gibt eben zwischen persönlichen Motiven und dieser Politik. Also wenn sie zu Ilgen spricht, dann eben nicht nur aus, dann ist es nicht nur die Person von sich, sondern sie ist natürlich immer die Geliebte von Radek und damit, ich glaube, der war im ZK der kommunistischen Partei oder auf jeden Fall hoher Funktionär in Moskau, dass es da schon einen gewissen Auftrag gibt und wenn es nicht unbedingt der Auftrag der kommunistischen Partei war, dann vielleicht von dem Karl Radek.
Was macht Viktor Orban eigentlich so erfolgreich? Es ist die Angst der Liberalen, dass ein rechter Wahlerfolg eine dauerhafte Wende hervorbringen könnte. Viktor Orban hat das geschafft. Wie und warum, das erfahrt ihr im Buch Nationaler Block. Jetzt auch als Hörbuch verfügbar. Entweder als Sofort-Download auf unserer Website oder überall dort, wo es Hörbücher gibt. www.jungeuropa.de.
Der liebe Bernd Stromberg, den du sicherlich kennst, das ist eine Fernsehsendung, Volker, sagt immer, der größte Affe kriegt die geilste Schnalle.
Ja.
Ja. Und das ist vielleicht auch eine schöne Charakterisierung für viele
Frauen. Das stimmt aber nicht. Wenn du auf Twitter schaust, dann weißt du, dass es nicht stimmt.
Ja, ja. Twitter, die Wahrheit der Welt. Nein, ich habe gesammelt, sozusagen. Ja. Also es ist durchaus so, dass ich glaube, der Grundzug vieler Frauen in der Politik, oder sagen wir mal in der rechten Politik, weil ich kann es für das linke politische Feld eben nicht bewerten, du siehst es ja auch an der Biografie von der echten Larissa Reisner. Die verlässt ja dann zum Beispiel auch ihren Mann.
Ja.
Ja. Und die verlässt diesen und die verlässt jenen. Also da handelt es sich dann anscheinend um eine Dame, die sozusagen immer den größten Affen haben will. Also viele Frauen in der politischen Szenerie, in der rechten politischen Szenerie, sind, und das meine ich zunächst wirklich erstmal nicht abwertend, über ihre Freunde oder über männliche Vorbilder, männlichen Schwarm meinetwegen auch, so eine Art Backstreet-Boy-Effekt, dazugekommen. Dazu heißt erstmal, haben sich in irgendeiner Weise überhaupt anfänglich politisiert. Meinetwegen auch über YouTube-Videos von Martin Sellner, ja. Also ja. Halt eine möglichst bekannte, schillernde, von vielen gemochte und bejubelte Person. Und so kommt man dann dazu und dann sucht man sich natürlich, und das liegt vielleicht in der Natur der Sache oder des Menschen vielleicht sogar, oft, nicht immer, ich möchte es nicht allen unterstellen, aber oft sucht man oft die Nähe jener, die in dieser Szene angesehen sind, die was zu sagen haben, die in irgendeiner Weise bedeutend wirken und ja, vielleicht ist das durchaus eine Charakterisierung und da ist eben die Frage, ob das auf diese Larissa Reisners der Welt zutrifft. Ich habe irgendwie das Gefühl, es gibt noch so einen Typus der wirklich fanatischen Revolutionäre, die es vielleicht heute gar nicht mehr gibt. Vielleicht gibt es sie teilweise noch in der Linken. Vielleicht war Lina Engel so jemand. Vielleicht. Ich weiß es nicht. Ich habe sie nie getroffen.
Würde aber auch sagen, dass die geisteskrank ist. Nur jetzt aus der Ferne. Sie kann mich gern verklagen, wenn es nicht stimmt, aber
ich weiß es nicht. Aber es gibt so diese typischen Frauen, die eben in ihrer jeweiligen Szene, welche politische Richtung das auch immer sein mag, einfach den größten Affen suchen, wie Stromberg sagt. Und dann gibt es irgendwie so diese glühenden Geisteskranken dazwischen. Und geisteskrank meine ich hier nicht mal negativ, sondern diese, es gibt so einen Typus Frau, den trifft man ganz selten, der ist so komplett irre, was das Politische dann so angeht. Also da, ja.
Hast du bei einer Rechten nicht getroffen oder willst du es nur nicht sagen?
Habe ich nicht getroffen, glaube ich.
Schade. Werden sie auch rausschneiden können, also.
Nee, glaube ich wirklich nicht. Also so dieses, guck dir da, liest dich dazu mal, was heißt beliest dich dazu mal, das klingt jetzt so blöd, aber es gab auch in der Tscheka und es gab auch in dann an der Front ja später, die Russen haben ja nicht umsonst auch Frauen eingesetzt, ne? Die dann eingesetzt waren, um Männer zu quälen. Also es gibt so einen.
Nicht mal an der Front hat man seine Ruhe.
Nee, nicht mal dort. Zumindest, wenn man gegen Kommunisten kämpft. Ne? Aber, weiß ich nicht, das führt jetzt auch zu weit. Aber der Punkt Larissa Werner ist schon ein interessanter in dem Buch, den wir in unserem Podcast, wie gesagt, jetzt relativ spät erst erwähnt haben. Aber es handelt sich ein bisschen um so eine verquere Art von Liebesgeschichte. Ne?
Ja, wie gesagt, ich finde die halt bisschen unterkühlt, dadurch, dass sie halt sehr, sehr wenig Screentime hat, wenn es ein Film wäre, dass sie eigentlich sehr, sehr selten eigentlich tatsächlich auftaucht und tatsächlich eigentlich so gesehen nicht handlungstragend ist, sondern immer eben die Karotte vor der Nase von Ilgen ist, die
dort
hinweist, wo er als nächstes hin will. Er hatte sich ja schon vorher überlegt, ganz am Anfang des Romans, wo er dann erzählt, ach, es geht wieder gegen die Polen, das ist ja super cool. Mhm. Aber die Deutschen machen wieder nichts. Warum eigentlich nicht zu den Roten rübergehen, die ja auch was gegen die Polen machen wollen? Das wäre ihm auch recht. Aber er macht es dann logischerweise erst, als die Frau nach Moskau geht.
Gut, du hast das ja anfangs schon gesagt, er war ja schon mal bei den Roten. Ne? Mhm. Es ist ja erstmal nicht neu und er hat sich da ja unrühmlich sozusagen irgendwann verabschiedet, nämlich als die Roten irgendwann auf ehemaliges deutsches Territorium getroffen sind, weil er sozusagen nicht daran mitwirken wollte, deutsches oder ehemals deutsches Territorium zu erobern. Und auch diesen Botkin, der eine ganz zentrale Rolle spielt in dem Roman, den kennt er ja von früher und er hilft ihm ja schon sehr früh im Roman, wie so ein Sidekick irgendwie da in höhere Stellung zu kommen. Also der liefert ihm auf so eine immer etwas, muss ich sagen, unglaubwürdige Art und Weise dann so Geheimdokumente.
Ja.
Ja, er erinnert ein bisschen an so Kriminalfilme oder so, an solche Storys, wo dann immer so jemand auftaucht und so ein geheimes Dokument überreicht irgendwie. Hm. Ich bin ja ein erklärter Feind von James Bond, aber da könnte ich mir sowas vorstellen, dass dann da so jemand aus der Versenkung auftaucht. Vielleicht ist der auch so ein bisschen wie Alfred in Batman oder so, ich weiß es nicht. Nur, dass Ilgen nicht so eine coole Höhle hat. Ja, wie auch immer, jedenfalls ein Teil, auf den ich unbedingt noch kommen möchte, Volker, ganz, ganz dringend kommen möchte, ist der Endteil des Buches. Oder sagen wir mal, der Teil, in dem er dann, er ist ja erstmal in Deutschland, dann ist er, wie du gesagt hast, in Ostpreußen unterwegs, dann ist er wieder in der Weimarer Republik, dann ist er in Moskau, dann ist auch gar nicht so eine kurze Szenerie, wo wirklich relativ ausführlich, Stichwort Kaugummi, beschrieben wird, wie dort die Verhältnisse sind. Er trifft dann die großen Funktionäre, er ist bei Trotzki, er ist bei Karl Radek gewissermaßen, bei beiden ja dann recht angesehen. Und dann geht ja eigentlich erst dieser wirklich abenteuerliche Teil des Buches los, nämlich sein Feldzug gegen Kefid Pascha, beziehungsweise halt dort in Usbekistan, was das für Staatsgebiete heute sind, wo er da überall unterwegs ist. Ich weiß nicht, ob es nur Usbekistan ist.
Tadschikistan.
Genau, er kämpft ja gegen die Sarten unter anderem, wo man erstmal googeln musste. Das sind die Tadschiken, genau.
Ja, du hast es ja vorhin schon grob umrissen, worum es geht. Es ist ja seit dem 19. Jahrhundert dieses Great Game, also das Machtverhältnis zwischen China und Mittelmeer kann man sagen, aufgeteilt in Interessensgebiete zwischen den Russen und den Engländern. Und es ist eben sehr, sehr bezeichnend, dass es eben hier wieder die Engländer sind, die Unruhe stiften. Also dieses ganze.
Ja, die Quittung haben sie ja bekommen jetzt, ne? Stichwort England, aber gut.
Ich weiß nicht, ob die Russen besser dabei sind, aber es ist so, dass dieses Gebiet, von dem wir jetzt gerade sprechen, dass es schon zu Zarenzeit zu Russland gehört hatte, dass die jeweiligen Obermacker da auch schon so Art Gouverneure waren, die ihre Krone behalten konnten unter dem Zar. Und mit den Bolschewisten ist das natürlich alles erstmal nochmal neu verhandelt worden. Aber auch das spricht natürlich für die Ilgensche Theorie des russischen Imperialismus. Haben es die Bolschewisten dann auch nicht anders gemacht, indem sie dann eben notfalls mit diesen Leuten dann die einfach eingegliedert haben unter Belassung ihrer Autonomie weitestgehend. Und Kefir Pascha, du hast ihn, glaube ich, gerade eben angesprochen.
Ja, genau.
Das ist ja Enver Pascha, also ein Türke, einer von Jungtürken, Mitstreiter von Atatürk, der nach verschiedenen Aufenthalten, unter anderem auch in Deutschland, dann versucht hat, die Turkvölker eben im Nahen Osten unter Mithilfe der Briten, hat sich also sozusagen von denen, ich will nicht sagen kaufen lassen, aber natürlich deren Unterstützung genommen, gegen die Bolschewisten wenden lassen. Und was das Problem jetzt im Buch ist, die Russen brauchen einen fähigen General, der die Rote Armee dort am Arsch der Welt, um es mal so zu sagen, anzuführen, um den Enver Pascha zu besiegen. Mhm. Und das ist das, was Ilgen dann letztendlich tut.
Genau, ich wollte jetzt hier parallel mal kurz schauen. Genau, jetzt mal ganz banal Wikipedia hinzugezogen. Da haben wir es hier mit 15 Unionsrepubliken zu tun, dann aber erst zwischen 1956 und 1991, die dann gegründet wurden. Da haben wir so estnische SSR, litauische SSR, moldauische SSR, also so Sowjetrepubliken, tadschikische zum Beispiel, turkmenische, ukrainische, usbekische, kirgisische, auch die Kirgisen spielen ja eine relativ große Rolle in dem Roman. Soll heißen, ganz vereinfacht gesagt, das wäre ein Thema, was auch unfassbar interessant wäre als eigener Podcast nochmal, aber die Sowjets haben halt im Grunde genommen, wie du schon gesagt hast, in einem Gebiet versucht, Einfluss auszuüben, indem sie getroffen sind auf die wildesten Verhältnisse, die man sich nur vorstellen kann. Wenn man die Sowjetrepublik jetzt mal als Masterplan der Staatstheorie begreift, also alle Macht geht vom Staate aus, ja, sozusagen, dann trifft die in diesen Regionen eigentlich auf das absolute Gegenteil, nämlich auf so tribalistische Gesellschaften. Also da gibt es den Stamm der so und so und den Stamm der so und so und den Stamm der sonst was. Die wissen teilweise gar nicht, was ein Staat sein soll.
Ja.
Die kennen die Gemeinschaft des, was weiß ich, Kefir irgendwas und dann gibt es den und dann gibt es meinetwegen irgendwo ganz weiter noch einen Mongolenkönig. Oder wir haben es also dort in dieser unendlichen Weite rund um das heutige Russland zu tun, zu dieser Zeit mit, im Grunde genommen fast schon prähistorischen Gebilden. Und da kommt dann ein, muss man sagen, vergleichsweise moderner Staat, die Sowjetrepublik, daher und sagt so, ihr sollt jetzt zu uns gehören.
Ja.
Und das wird halt so gemacht, indem man einfach über die drüber rollt und die abknallt.
Ja.
Oder dass man sagt so, Stammesherrscher so und so. Hier wird neben deiner Fahne, wenn er sowas überhaupt hatte, jetzt noch die rote Fahne gehisst. Und wenn wir dich mal rufen, dann kommst du mit deinem Reitervolk, wie gesagt, jetzt mal wirklich sehr vereinfacht, kommst du mit deinem Reitervolk dazu, da wird Krieg geführt. Und da könnt ihr dann plündern und dann haut ihr wieder ab. Hauptsache, ihr seid nicht gegen die bolschewistische Revolution. Dass das natürlich Schall und Rauch ist, ist klar. Das kommt ja auch im Roman mehrfach raus, dass diese Völker, die dann an der Seite Ilgens kämpfen, im Grunde genommen von den Bolschewiken selber nichts halten. Das ist ja, glaube ich, so ein klassischer Spruch dort, die Bolschewiken sind schlechte Menschen oder so.
Ja.
Ne? Die teilweise überhaupt nicht wissen, was Bolschewismus sein soll. Aber trotzdem führt Ilgen dort in den unendlichen Weiten Usbekistans einen Krieg für die Sowjetrepublik. Und das ist jetzt ein ganz entscheidender Punkt, ein völlig ungewohntes Szenario, ein völlig ungewohnter Schauplatz für den rechten Leser. Hm. Wir haben es bei Laternenfehler warten und wir wollten ja in diesem Podcast auch diesen Vergleich ziehen zum vermeintlichen Vorgänger. Vielleicht darf man noch als banales Wissen hinzufügen, viele von euch werden Laternenfehler warten gelesen haben. Das weiß ich, weil sehr viele von euch diesen Roman bei uns gekauft haben. Kann man übrigens immer noch kaufen bei jungeuropa.de, ist auch ein ganz tolles Ding, meiner Meinung nach. Wir hatten darüber gesprochen. Du hast es schon gesagt, der spielt im Prinzip im Ruhrkampf.
Ja. Ja,
das heißt, das ist ein Schauplatz, der ist den meisten Rechten bekannt. Und wenn er historisch nicht gebildet ist und diesen Schauplatz sozusagen nicht historisch kennt, dann war man da vielleicht aber schon mal. Hm. Das sind Städte, die hat man mal gehört. Ich muss nicht unbedingt Google Maps anschmeißen, um zu wissen, wo Straßburg ist.
Ja.
Ja? So, und Larissa schert da vollkommen aus. Also in diesem Endteil des Buches, da musste ich, und ich hasse das eigentlich, so oft Google bemühen, um überhaupt zu verstehen, wo wir uns befinden, was gemeint ist. Wir sind ja teilweise, um mal auf Stilistische einzugehen, dann so in Klammern. Klammer ist gleich. Und dann steht dort, was das überhaupt meint.
Genau, so russische Begriffe, aber auch eben.
Ja, beim Französischen lustigerweise gibt es nie eine Erklärung. Also es kommen ja unfassbar viele englische, Stichwort Hamlet, und auch französische Zitate vor. Beziehungsweise Sprichwörter, er spricht teilweise Französisch. Da ist nie eine Übersetzung da.
Ja, logisch.
Weil?
Weil das Französische natürlich in der Gesellschaft der Nachkriegszeit viel, viel präsenter war.
Gut. Darf man vielleicht noch dazu sagen, der Verlag hat hier nicht eingegriffen.
Ja.
Hätte man machen können, ist eine Geschmacksfrage, ob man in Klammern Übersetzungen dahinter setzt. Ich hatte mich ganz kurz gefragt, ob der Verlag Antaios diese Erklärung dahinter gesetzt hat, aber ich glaube, das ist nicht so. Also ich glaube, der ist wirklich einfach so abgedruckt, wie er da war. Also da wurde nicht eingegriffen, nicht korrigiert, nicht irgendwie sozusagen erklärt. Ja? Mhm. Es gibt ja auch keine Fußnoten, keine Endnoten oder so. Ich weiß nicht, ob ich als Verleger, ich weiß, du bist kein Freund davon, ob ich als Verleger hier und da eine Endnote gesetzt hätte, um Dinge zu erklären. Davon unabhängig,
Ich hätte eine Karte reingesetzt.
Ja, interessant. Es ist jedenfalls ein völlig unbekannter Schauplatz. Also der selbst für Leute, die sich mit Russland beschäftigen, Stichwort Benedikt Kaiser, mit dem ich gesprochen hatte, der sagt, ich musste auch erst mal suchen, was die Saaten sind.
Ja.
So, also das ist so, selbst jemand wie Kaiser, der, glaube ich, hinsichtlich dieser ganzen Sowjetrepubliken und so jetzt hier einen dreistündigen Monolog hätte halten können, dankenswerterweise in dem Fall, ausnahmsweise, ist unglaublich, also schon im ersten Teil versteht man, finde ich, unglaublich vieles nicht. Ich habe natürlich mein Problem mit der Militärsprache gehabt, das ist für dich vermutlich unproblematischer gewesen, aber es ist ein Buch mit sehr vielen Fragezeichen.
Ja, das wäre jetzt auch sozusagen bei der Bewertung des Buches mein größter Kritikpunkt eben im ersten Drittel, dass man einfach nichts versteht. Und es liegt nicht daran, dass ich zu blöd bin, also zumindest ist meine Überzeugung, dass ich nicht zu blöd bin, sondern dass es einfach kontextlos bleibt. Das heißt, der Ilgen macht eigentlich das ganze erste Drittel irgendeinen Quatsch, also irgendwelche Unterlagen hier so, kriegt dann irgendwelche Dokumente von Botkin zugeschoben. Der Botkin erklärt ihm auch, was da zu sehen ist, aber für den Leser gibt es einfach keinen Sinn. Mhm. Also dann hat er so die Information dessen, was in diesem Dokument steht, um dann sozusagen Druck auf seine Vorgesetzten auszuüben, aber die erschließt sich nicht, woraus dieser Druck resultiert. Und ich hatte irgendwie sozusagen erwartet, dass es da sozusagen irgendeine Auflösung gibt. Es gibt ja dann auch diese kurze Szene, wo er irgendwo hinspaziert zu einem Notar, um noch eine Einführung zu machen. Um die
Gesellschaft zu gründen, ja.
Nee, nicht um die Gesellschaft zu gründen, sondern um nachträglich noch eine Klausel drin zu platzieren in diesem Vertrag. Mhm. Und ich dachte da, gut, das ist jetzt sozusagen ein Vorgriff, das wird später nochmal wichtig, aber es verpufft dann einfach irgendwann.
Ja gut, du hast ja aber diesen Punkt schon erwähnt im Laufe des Podcasts. Es ist halt so, dass das Buch zu der Zeit vermutlich perfekt verstanden wurde. Also ich glaube nicht, dass der Leser nicht wusste, was damit gemeint war. Ist halt 1930 erschienen. Da haben wir es mit dem Dritten Reich noch nicht zu tun. Da sind wir in der Endphase der Weimarer Republik. Ich denke, dass der zu der Zeit schon verständlich war, der Roman.
Weiß ich nicht. Aber selbst wenn, also
also kann ich natürlich auch nicht bewerten. Aber vieles, auch wenn so Namen oder so fallen, die waren damals natürlich, da wusste jeder, was gemeint war. Oder irgendwelche Begrifflichkeiten. Also ich muss auch sagen, da sind zum Beispiel, was ich sehr interessant fand als kleine Beobachtung, wenn er in Berlin oder München oder so unterwegs ist, schreibt er immer die konkreten Straßen.
Ja.
Das finde ich eine Eigenheit des Buches. Ich ging gen nicht nur Alexanderplatz, also Alexanderplatz weiß jeder Trottel vielleicht, wo der ist in Berlin, ja, jeder Tourist. Aber irgendwelche Straßen, warum macht er das? Weil es natürlich damals was bedeutet haben wird. Also da weiß man halt, die Straße, ich denke mir jetzt was aus, Möhrenbrucker Straße, irgendwas, da hat der ein oder andere gewusst, aha, da saßen die Freikorps oder aha, da war eine Bonzenstraße oder aha, da saßen die Roten oder da konnte man halt irgendwie was mit verbinden, so wie wenn man heute vielleicht Neukölln sagt. Mhm. Ja, vielleicht lesen in 100 Jahren irgendjemand ein Buch und sagt, er ging von Neukölln nach Prenzlauer Berg. Was soll das jetzt heißen? Mhm. Ja, heute weißt du, was Neukölln sind, Ausländer, Prenzlauer Berg sind irgendwelche Hipster. Das weißt du einfach. Oder ich weiß es zumindest. Viele Leser wissen es. Und ich glaube, dass es mit vielen Elementen in diesem Buch durchaus auch so ist, dass es halt in der Zeit ein Begriff war. Ja, aber das ist natürlich, ja, kann man jetzt drüber sprechen. Also es ist sehr vieles in dem Roman, ist ein ganz großes Fragezeichen. So.
Ja.
Und ist jetzt die Frage, ob man, ich weiß nicht, ich weiß, du bist kein Fan davon, ob man da als Verlag jetzt sozusagen eingreift an ganz bestimmten Stellen und irgendwie sagt, okay, in Klammern, hier ist gemeint Wechselstube oder irgendwas. Schwierig.
Hätte eigentlich prinzipiell nicht eingegriffen werden sollen, aber weil, naja, das Buch wird deswegen jetzt auch nicht besser, ne? Glaube ich.
Was heißt, ja, kann man drüber streiten. Also ich muss sagen, ich als Verleger hätte an einigen Stellen was gemacht. Ist einfach so, hätte ich gemacht und ist aber kein Muss. Aber ich glaube, dass wir mit Verlaub schon zu den Lesern gehören, die da wohl mehr verstehen könnten. Und ich mag mir nicht vorstellen, was mit jemandem ist, der vielleicht so, was weiß ich, jetzt seit 2 Jahren AfD-Wähler ist und auf dem Verlag Antaios gestoßen ist, das Buch kauft. Das wird vielleicht ein ganz großes Fragezeichen sein. Trotzdem wollte ich den Punkt nochmal machen, Volker. Und auf den können wir vielleicht noch ein ganz klein bisschen eingehen. Stichwort Abenteuer, Stichwort Anarchie, Stichwort Rastlosigkeit, das Ende. Also nicht das unmittelbare Ende, aber dieser Teil in Usbekistan, dieser Militärteil, ich glaube, darüber können wir uns noch herrlich streiten, dass der mir weitaus schlechter gefallen hat als der erste.
Echt?
Ja.
Ich fand den das Einzige, was das Buch für mich halbwegs lesenswert gemacht hat, dieser Wüstenkrieg.
Ja, interessant, das siehst du mal. Aber da können wir gleich noch drauf kommen. Ich will nur sagen, also den Punkt möchte ich unbedingt jetzt nochmal rausstellen zum dritten Mal. Das fand ich tatsächlich sehr interessant, dass man mal einen Einblick hatte in diese Welt. Wir haben ja in unserem aktuellen Buch Söldner ohne Sold von Dominik Venner, was wir vor wenigen Wochen publiziert haben und das man selbstverständlich im Jung-Europa-Laden kaufen kann, haben wir ja hinten die Lebensläufe der bekannten Freikorpskämpfer drin. Mhm. Und die Besonderheit, die Dominik Venner ja hier herausstellen will, ist, dass es sich da zu wirklich mal Pi mal Daumen geschätzt 80% um Leute handelt aus den Freikorps, die später in die NSDAP eingetreten sind.
Ja.
Was nicht heißt, dass sie im Dritten Reich eine Rolle gespielt hätten. Ja. Sie sind aber Mitglieder der NSDAP geworden. Und es gibt halt eben aus diesem Bereich der Freikorps, Erster Weltkriegskämpfer, Abenteurer, relativ wenige, nicht ganz wenige, aber doch eher wenige, die diesen Hubert-Gilbert-Lebensweg eingeschlagen haben. Also die nicht nur in den Freikorps ihre Tätigkeit des Ersten Weltkriegs sozusagen fortgesetzt haben, sondern die dann so zu so verrückten Abenteurern wurden. Also die halt eben auf so Schauplätzen wie dort gekämpft haben. Es gibt noch ein oder andere, das ein oder andere Beispiel, wo jemand nach Südamerika gegangen ist, wo jemand nach China gegangen ist, wo irgendwie plötzlich einer dann Militärberater von sonst was wurde. Ist aber eher ein seltener Lebensweg. Und bei Gilbert, sowohl seine eigene Person, als auch eben die ja relativ deckungsgleiche Larissa Figur, also die Figur in Larissa, Hauptmann A.D. Ilgen. Das fand ich mal ganz interessant, diesen Ausflug in so völlig unbekanntes Szenario, auch wenn ich da relativ wenig, also ich habe da wirklich, ehrlich gesagt, nicht so sonderlich viel verstanden. Also die Rahmenhandlung selbstverständlich schon. Aber halt, denn diese ganzen, ich finde es dann auch mit den Namen dann irgendwann extrem verwirrend.
Welchen von diesen?
Von diesen ganzen, naja, er beschreibt ja sehr ausführlich dann seine, wie nennt sich das, seine Stabsführer, Generäle, was auch immer da. Ich bin, du weißt, ich bin da sehr ungebildet, was das Militärische angeht. Er beschreibt ja, dass er da diese ganzen Regimenter hatte und diese Regimentsführer, der eine heißt dann so, dann tauscht er den durch den und dann tauscht er den durch den. Das wäre eher meine Kritik, dass das vollkommen willkürlich ist. Also der Sjopanski wird jetzt getauscht gegen den Mongo Chongo und dann danach wieder durch den und was hat das für eine Relevanz? Also weißt du, das war für mich irgendwie so, ja, ich habe das halt weitergelesen, aber...
Ja,
aber
sowas lese ich auch einfach drüber. Ist halt irgendein russischer Kunde, der halt irgendwas macht.
Ja, aber warum?
Ist doch egal. Also,
naja, wir befinden uns im Bereich der Kritik. Warum schreibt man sowas? Du bist Romanautor. Warum baut man da so viele Figuren ein?
Ich weiß es nicht. Vielleicht wollte er auch tatsächlich die militärische Kunde sozusagen breittreten, dass er eben durch seine Austauschungen sozusagen, der große Austausch, der Stabsführer durch besseres Personal den Krieg entschieden hätte es.
Ein bisschen charakterisiert er die ja schon. Es gibt dann diesen einen, ich glaube Igor oder wie er heißt, der ist ihm dann so ein ganz treuer Kamerad. Dann gibt es den anderen, der will ihn irgendwie schützen, der kommt immer und sagt, lieber Feldherr so und so, Exzellenz, ich möchte Sie vor Anschlägen der so und so schützen.
Ja.
Das ist schon sehr interessant, aber man muss schon sagen, da blickt man echt schwierig durch, auch die ganzen Streitigkeiten zwischen diesen Völkern, die dann beschrieben werden.
Ja.
Boah, großes Fragezeichen.
Bleibt keiner der Charaktere im Kopf durch ihre Charakterisierung.
Von denen nicht, ja.
Naja, also du
Botkin
kannst,
schon zum
kannst
Beispiel.
Den Namen von Botkin, von Ilgen und von Larissa merken,
ja.
Aber selbst von denen hat es keiner wirklich ein Profil, abgesehen halt von Ilgen, den ich halt als unsympath halt einfach wahrnehme.
Gut, dann kommen wir ja doch jetzt in diesen Bereich, den wir schon gestreift haben. Ich darf, glaube ich, vorwegschicken, dass du das Buch nicht sonderlich gut fandest.
Nein.
Nein, warum?
Weil die erste Hälfte unfassbar langweilig ist. Mhm. Das ist wie so eine Spionage-Krimi-Geschichte aufgezogen, nur dass man nie versteht, um was es geht, was mich extrem frustriert und gelangweilt hat. Und die zweite Hälfte, die ich als besser empfinde, eben in diesem Krieg im Nahen Osten, den ich sehr, sehr interessant finde, den ich auch finde, es ein interessantes Szenario, interessanter geschichtlicher Abschnitt, aber es hat natürlich auch eine geopolitische Komponente. Also du hast dieses Great Game, das für die einen oder anderen auch heute noch Relevanz hat. Also wenn man verstehen will, warum jetzt der Iran sozusagen im Fokus ist, ist es immer noch das Great Game. Finde ich deswegen ein bisschen besser, diesen Teil. Aber er ist halt trotzdem jetzt, wie du sagst, die Kritikpunkte, die du angemerkt hast, die stimmen schon. Diese Leute sind austauschbar. Diese ganzen Hintergründe, die sehr interessant sind, die werden nicht richtig ausgearbeitet. Also hätte man vielleicht ein ganzes Buch drüber schreiben müssen, die das dann irgendwie, weiß nicht, besser erklärt, welche Stämme da jetzt wo sind und welche ethnischen und religiösen Komponente damit reinspielen. Das wird ja alles immer nur so angeschnitten, dass es da die Schiiten und die Sunniten gibt und die Turkvölker und die Sowjets und sowas. Das kommt alles nicht so richtig raus.
Vielleicht aber auch, weil das für den Autor Gilbert keine Rolle spielt. Also es geht vielleicht für ihn als Autor um diesen Ilgen. Also im Grunde genommen muss man ja sagen, wenn man das Nachwort von Erik Lehnert gelesen hat, dann ist das Buch eines Narzissten, der halt über sich selber geschrieben hat.
Ja.
Was aus meiner Sicht legitim ist.
Ja.
Aber es geht halt um die Geschichte dieses Ilgen.
Ja.
Und dann ist halt vermutlich relativ egal, wer die Saaten sind und wer Hauptmann oder Regimentsführer Wojoboljow ist oder was auch immer, sondern das sind halt einfach Schatten in der Geschichte des großen Ilgen.
Kann sein, aber das macht das Buch halt nicht interessanter.
Okay, ja, klar, ich wollte es nur sagen, also das ist ja nicht der einzige Autor, der so schreibt.
Ja.
Ne? Also es ist ja eine klassische, moderne Literaturkritik, würde ich schon fast sagen, ist immer dieses, die Charaktere haben keine Tiefe. Das ist was, wo ich schon sagen würde, das trifft man eher so im Zweit-Drittsemester Literaturwissenschaft, ist so der Klassiker immer, ja, den fühle ich nicht, der hat keine Tiefe, der wird emotional nicht richtig ausgeführt, der bleibt oberflächlich. Ja, kann man auch so sehen, ich halte es nicht für, das ist jetzt keine Anklage gegen diese Meinung, aber wenn man sich verschiedene Romane der Historie anschaut, ohne da jetzt eine literaturwissenschaftliche Vorlesung draus zu machen, ist es keine Seltenheit, dass Charaktere jetzt nicht bis in ihr Innerstes ausgeleuchtet werden.
Nee, das ist ja auch richtig, aber es ist ja trotzdem so, dass es ein Buch oder einen Film oder ein anderes Medium natürlich besser macht, wenn du dich mit den Hauptcharakteren identifizieren kannst.
Aber die Diskussion hatten wir schon, glaube ich, zu den Laternenpfählen, dass du das Buch nicht so sehr gemocht hast, weil du den Hauptcharakter unsympathisch fandest. Und ich meine schon damals insistiert zu haben, zu sagen, dass ich aus meiner Sicht den nicht gut finden oder sympathisch finden muss, um jetzt das Buch gut zu finden.
Stimmt schon alles, aber es hilft mir halt auch nicht, das Ganze besser zu finden. Wenn ich zurückdenke und der einzige Name, der mit Larissa sozusagen mit einer konkreten Person identifizieren kann, der Erzähler ist, der eben 100% des Buches ausfüllt und der ein unfassbarer Unsympath ist, dann ja, okay, kann man jetzt aus literaturtheoretischer Sicht nicht schlecht finden, aber es macht für mich halt noch kein gutes Buch aus.
Ja,
ich bin auch so, also ich hundertprozentig der Ansicht, dass die meisten Leute, die Ins Blaue gelesen haben, den Erzähler auch für einen unfassbaren Unsympathen halten, weil sie sich nicht mit dem identifizieren können, weil er sozusagen eine Welt verkörpert, die ihre nicht widerspiegelt. Das ist ja eben auch so. Es ist ja auch Sinn und Zweck des Ganzen. Aber trotzdem meine ich, dass dann halt eben andere Aspekte dann noch zum Tragen kommen. Das Problem ist halt, dass bei Larissa keine anderen Aspekte dann da sind und vor allem auch keine anderen Charaktere.
Mhm. Mir ist nur der Herr, wie hieß denn der, Korinthenbaum im Kopf geblieben. Bei der GPU. Sehr witzig. So. Aber nein, das sind gerechtfertigte Kritikpunkte. Also ich glaube, ich finde das Buch nicht so schlecht wie du. Ich glaube, das ging uns auch schon bei den Laternenpfählen so, dass ich das ein bisschen besser fand als du. Würde mich auch interessieren, wie ähnlich findest du denn die Hauptcharaktere Strieder und Ilgen?
Ja, da passt eigentlich kein Papier dazwischen, ne? Außer dass sie unterschiedlichen Namen haben.
Ja, interessant.
Also er ist nicht ganz so unausstehlich wie ein Laternenpfähler Warten, wo wirklich die ganze Zeit da immer nur so Sätze fallen, wo er den anderen dann erklärt, was sie alles falsch denken. Das ist nicht ganz so präsent, gerade im letzten Teil, den ich dann, wie gesagt, eben auch besser finde. Mhm. Er ist nicht ganz so unsympathisch, ne?
Ja, ich finde, ein Unterschied ist vielleicht, der Strieder hat für mich mehr so ein Ziel oder mehr eine Aufgabe. Also du hattest das eingangs gesagt und da wollte ich noch nicht widersprechen, aber noch mal was zu sagen. Bei dem Strieder ist ja ganz klar, ich weiß jetzt nicht, wo ich mich engagieren kann, aber ich will mich engagieren, ich will was machen.
Ja.
Und bei dem Ilgen ist es eher so, habe ich das Gefühl, dass dieser Entschluss, wieder sozusagen militärisch in Anführungszeichen tätig zu werden, wir haben ganz vergessen, was heißt vergessen, ist auch nicht so sonderlich wichtig, er hat ja am Anfang noch so eine Liebschaft im Büro.
Ja.
Ja.
Er fickt die Sekretärin.
Ja, so kann man es eigentlich sagen. Ja. Ja. Nicht seine, aber die seines Chefs. Jedenfalls, er wird ein bisschen eher so durch die Umstände dann wieder zum Kämpfer. Das ist jetzt ein marginales Detail vielleicht, aber der Charakter ist nicht ganz so zielstrebig irgendwie. Also der Ilgen hat ja auch schon so eine ganz starke anarchistische Ader irgendwie.
Ja.
Ja. Und er ist halt ein Narzisst und ein, ja, also du hast schon recht, er ist gewissermaßen ein unsympathischer Charakter, wobei ich glaube, es gibt auch viele Menschen, und möglicherweise gehört, und das ist bei Gott keine Wertung, der Verleger des Buches dazu. Es gibt so einen Typus, ja, weiß nicht, ob ich das Abenteurer nennen will, aber Typus Militär vielleicht, die diese Art von Mensch auch sympathisch finden. So diese, ja, weiß ich nicht. Weißt du was, wir reiten jetzt einfach aus. Wir reiten jetzt einfach auf den Feind oder wir machen jetzt mal was Unüberlegtes oder weiß ich nicht. Ich weiß gar nicht, wie ich das richtig fassen soll. Aber ich glaube, es gibt durchaus einen Menschentypus. Und wie gesagt, das jetzt
zunächst. Das würdest du auf den Verleger umlegen, ja?
Ich glaube, auf Deutsch, ich glaube, dass Götz Kubitschek den Protagonisten besser verstehen und besser leiden kann als du oder als ich.
Ja, das ist sehr witzig. Ich hatte mit einem anderen, nicht neurechten Verleger, aber sagen wir mal rechten Verleger vor Jahren, du wirst wissen, wen ich meine, zu tun gehabt. Und ich hatte mit ihm gesprochen und wir hatten eigentlich über Dieter Stein gesprochen. Mhm. Und er meinte zu mir, du kannst immer so einen gewissen Typus auf die Menschen anwenden. Und Dieter Stein ist einfach der Pastorensohn. Was lustig ist, weil er Militärsohn ist. Und Götz Kubitschek, das ist ein Freikorpsführer, hatte er gesagt. Und das ist sehr, sehr lustig, weil er halt, sagen wir, straightforward ist. Er sagt, ran an den Feind. Und das ist, glaube ich, das, was du meinst.
Das ist, was ich meine. Ich würde so deutlich nicht ausdrücken, weil ich die Charakterisierung jetzt nicht eins zu eins für richtig erachte. Aber wenn man das ganz holzschnittartig fassen will, Stichwort holzschnittartig übrigens auch zum Buch, müssen wir auch nochmal drauf kommen, dann ist das so, ja.
Und von mir beschriebenen Charaktere haben keine Tiefe, das stimmt schon, aber die Schilderung, nee.
Es ist nein, es ist damit gemeint, dass dieses, was du unsympathisch vielleicht findest, das andere halt einfach gut finden. Das ist eine ganz interessante Sache.
Ja, das kann sein.
Ich stimme dir aber grundsätzlich zu. Also es war so, das ist, glaube ich, ganz anders als bei dir. Ich war so ein bisschen, nicht traurig, aber so, als es vorbei war, zu sagen, ich habe mich da schon irgendwie in diese Welt, in diesen Ilgen, in diese Erzählung eingefunden. Und ich persönlich hätte gesagt, unabhängig davon, dass ich dir zustimme, dass es sich schon zieht, ich hätte auch noch 200 Seiten weitergelesen.
Echt?
Ja, schon. Also, weil ich jetzt nicht gesagt habe, es ist so furchtbar langweilig, dass ich jetzt aufhören muss.
Also, wenn wir es nicht für einen Podcast gelesen hätten, hätte ich es nach 30 Seiten liegen gelassen.
Nee, also da stimme ich nicht zu. Also, ich halte das Buch für grundsätzlich lesenswert. Also, ich muss jetzt nicht sagen, ich bereue es gelesen zu haben. Unabhängig davon ist es vergleichsweise trivial. Das darf man, glaube ich, schon sagen. Also zu sagen, das wird jetzt nicht in die Jahrhundertgeschichte eingehen. Und ist jetzt auch nicht unter meinen Top 15, die ich empfehlen würde oder so. Das ganz sicher. Aber ich finde es legitim. Also ich habe es nicht ungern gelesen, auch wenn ich wirklich sehr viele Kritikpunkte am Buch habe. Also wo ich sage, das, wenn mir das jetzt ein Autor vorgelegt hätte, blöd gesagt, dann hätte ich das gesagt, das kann man anders machen. Aber es ist jetzt nicht so meine harsche Kritik wie deine, dass ich jetzt sagte, boah, ich hätte es am liebsten in die Tonne geworfen. Das jetzt nicht. Also ich glaube, so schlecht würde ich mich nicht festlegen. Und interessant ist, aber das hatten wir ja schon kurz angeschnitten, ich fand dann tatsächlich den ersten Teil interessanter, weil ich diese Weimar-Geschichten halt unfassbar gut finde. Persönlich, ist vielleicht ein Spleen oder so, aber finde ich spannend. Nur ich finde das nicht langweilig, wo er erzählt, dass er dann seinen alten Kameraden wieder trifft und dass er dann Schreibmaschinen verkaufen will und dass er dann eben wiederkommt und dass er dann von bestimmten Personentypus verarscht wird und als er dann die Kaufmänner charakterisiert.
Ich fand das unfassbar langweilig.
Ja, mag ja sein. Das unterscheidet sich dann halt. Also ich finde sowas, ich lese sowas gerne. Also ich fand auch deswegen Laternenfehler nicht schlecht, wobei das ja nicht ganz so, aber diese Gesellschaftsstudien, und das ist ja im Endeffekt dann so eine Art Gesellschaftsstudie, ich fand es nicht schlecht. Ja.
Ja.
Naja, so unterschiedlich kann das ausfallen. Wer jedenfalls Interesse hat, dieses von uns durchaus kontrovers besprochene Buch Larissa zu kaufen, ich weiß gar nicht, was es kostet, um ehrlich zu sein. Ich glaube 24 oder 25 Euro. Findet es auf jungeuropa.de in unserem Netzladen. Dort findet ihr auch Laternenfehler warten, den inoffiziellen Vorgänger. Darf man vielleicht noch als Trivialwissen dazu sagen, Laternenfehler warten ist eigentlich das Ende eines Dreiteilers.
Genau.
Weiß ich nicht, ob der Verlag Antaios die ersten beiden noch verlegen wird. Ich gehe davon aus, dass es nicht so ist, wenn man erst mit dem dritten begonnen hat, mit dem letzten Teil. Aber kann ich nicht wissen. Weiß ich tatsächlich nicht. Diese zwei Bücher gibt es bei uns im Netzladen, jungeuropa.de. Was ganz wunderbar dazu passt, auch wenn es ein ganz anderes Buch ist, ist Söldner ohne Sold von Dominik Venner. Das ist bei uns kürzlich erschienen, kostet 24 Euro. Da wird die Geschichte der Freikorps in einer spannenden, manchmal reißerischen Art nacherzählt. Das heißt, wer jetzt tatsächlich einen kleinen Kaufrausch starten möchte, kauft sich Söldner ohne Sold, liest das zuerst und dann vielleicht die beiden anderen. Das möge ihm beim Verständnis der Geschichten helfen, denke ich schon. Ansonsten war es das für heute mit der Besprechung von Larissa aus dem Verlag Antaios. Wie gesagt, 1930 erschienen, Hubert Ernst Gilbert. Ja, Volker, danke fürs Gespräch.
Ja, bitte.